Leise läuten in der Ferne Glocken aus dem Tal der Mur. Es ist Spätsommer in der Steiermark. Die Stadt Graz liegt zu Füßen, postkartengleich. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit treffen sich Menschen, um neue Musik zu hören und über sie zu diskutieren. Das Musikprotokoll im steirischen Herbst ist ein fester Bestandteil des sogenannten Neue Musikzirkus. Viele Musiker, viele Komponisten, viele Zuhörer, ein Tross von Musikkritikern. Letzteres eher dann doch nicht. Musikpublizisten mit Rat zum Aktuellen sind rar. Vor etwa 20 Jahren hat hier einer von ihnen den Grazer Preis für Musikkritik im steirischen Herbst erhalten. Es war der Musikpublizist Reinhard Schulz. Seither ist dieser Preis nie wieder vergeben worden und ob dies jemals wieder der Fall sein wird, ist mehr als ungewiss. Als Reinhard Schulz vor 3 Jahren nach langer und schwerer Krankheit starb, fehlte auch diese Stimme noch und hinterließ eine bemerkbare Lücke. In vielen Beileidsschreiben an seine Lebensgefährtin Anke Kies wurde dies von Kollegen, Veranstaltern, Musikern, Ensembles, Komponisten und Medien beklagt. So reifte bei Anke Kies der Gedanke heran, einen Preis ins Leben zu rufen, der dem Nachwuchs im Bereich der zeitgenössischen Musikpublizistik gewidmet sein sollte. Als ersten Austragungspunkt für die Verleihung des Preises wählte man Graz. Robert Höldrich, Vizerektor der Kunstuniversität Graz, erinnert sich an die Anfänge.
Also angefangen hat es mit einem Zufall. Klaus Lang, einer unserer Komponisten, hat mich angesprochen darauf, dass Anke Kies, die Witwe nach Reinhard Schulz, die Idee hat, einen Preis für junge zeitgenössische Musikpublizistik zu entwerfen. Und wir hatten im Haus eine kurze Diskussion, ob wir uns daran beteiligen wollten, und die Diskussion war schnell beendet.
Wer aber war eigentlich dieser Reinhard Schulz, nachdem dieser Preis benannt ist? Lothar Knessel, Urgestein der neuen Musikszene, verfolgt die Entwicklung seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts von innen und von außen. Er denkt zurück.
Ich habe ihn in Donaueschingen kennengelernt und schätzen gelernt. Er hat sie nie aufgedrängt und war immer sehr ruhig und hatte immer als Markenzeichen seine Lederkappe auf. Und das ist eine Äußerlichkeit, aber doch irgendwo ein Symptom für eine ganz bestimmte Figur, die man dann also in dem Kreis lostrennen konnte. Und wenn man seine Beurteilungen oder Betrachtungen über die jeweils neue Musik und über die vielen Uraufführungen, die er natürlich auch mitgekriegt hat, anschaut, ist er in allen seinen Bewertungen, und das war sozusagen ein Markenzeichen, nie verletzend gewesen und hat immer versucht darzustellen, das ist auch eine Platzfrage, warum es so geworden ist und ob es hätte anders sein können. Das heißt, er ist der Möglichkeit der Begründung tunlichst näher getreten.
Die hohe Qualität der Musikkritik von Reinhard Schulz haben auch die Interpreten neuer Musik immer wieder festgestellt. Sven Hartberger ist Intendant des Klangforum Wien, einem Ensemble für neue Musik.
Ich habe ihn sehr gemocht, er ist einer von den ruhigen, sympathischen gewesen. Reinhard war nicht laut und nicht aufdringlich, hat aber dafür Substanz gehabt in dem, was er gedacht und gesagt und geschrieben hat. Und das hat man eigentlich von der ersten Begegnung an gleich gespürt. Man hat aufpassen müssen und sich konzentrieren müssen, wenn man mit ihm gesprochen hat, weil er irgendwie darauf bestanden hat, dass das, was man zu ihm sagt, irgendwie Sinn hat. Und er hat aber das von sich aus auch geleistet. Also was er gesagt hat und was er geschrieben hat, hat Sinn und Bedeutung gehabt.
Andreas Kolb, Chefredakteur der Neuen Musikzeitung, hat über viele Jahre eng mit Reinhard Schulz zusammengearbeitet. Dessen Fehlen in der Redaktion bedauert er sehr, nicht allein menschlich, sondern auch fachlich. Reinhard Schulz habe immer einen besonderen Zugang zu Themen der Neuen Musik gefunden. Das erschöpfte sich nicht nur in Konzert- und Werkkritiken, sondern umfasste den gesamten Apparat, in dem neue Musik sich darstellt, der gesellschaftlichen und politischen Zuordnung. Auch die Art und Weise, die Dinge zur Sprache zu bringen, war singulär, meint Andreas Kolb.
Reinhard Schulz steht noch für den Typus von Kritiker, der wirklich wortgewaltig ist. Also das ist ja mit das Besondere gewesen, dieser Farbenreichtum, dieser Bilderreichtum. Farbenreichtum ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er hatte einfach wirklich Gewalt über das Wort. Er hatte Wörter zur Verfügung, um sich auszudrücken, um über das zu sprechen, was eigentlich nicht sagbar ist, nämlich Musik.
Reinhard Schulz hat die Herausforderung der neuen Musik auch mit seiner Sprache pariert. Nicht nur in Zeitungen, Zeitschriften und Buchaufsätzen, sondern auch in zahlreichen Rundfunksendungen und als Diskussionspartner auf offener Bühne, wie zum Beispiel beim Musikmagazin Taktlos des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung. Hier im Disput mit dem Komponisten Moritz Eggert.
Wir sollten, glaube ich, mal auch weggehen von diesem Minderwertigkeitskomplex, wie wenn wir saures Bier verkaufen. Was die neue Musik ist, das sage ich einmal so emphatisch, das ist die Äußerung von den sensibelsten Musikern, die wir in Deutschland haben. Dass das natürlich erstmal auf eine größere Masse trifft, die diese Sensibilität nicht haben oder nicht noch nicht haben,
Wie willst du denn ihnen diese Sensibilität nahebringen? Sage ich, benutze jetzt nicht das Wort erziehen.
Durch Begeisterung. Einfach durch Begeisterung, aber auch durch Ideen. Und das ist jetzt da habe ich bei diesem Projekt der Deutschen Kulturstiftung doch meine Bedenken, weil die Begeisterung darf nicht nur vom Komponisten kommen oder von den Ausführenden kommen, sie muss auch von den Initiatoren kommen.
Zuletzt arbeitete Reinhard Schulz auch als Musikveranstalter, indem er das Festival Klangspuren im österreichischen Schwaz wissenschaftlich-künstlerisch begleitete. Und er war Mitbegründer der Münchner Gesellschaft für Neue Musik 1997. Die Kritikerpersönlichkeit, die nur Kritiker ist und nichts als Kritiker, ist heute kaum noch denkbar. Aber auch die Medienwelt hat sich gewandelt. Nicht nur Kritikerpersönlichkeiten wie Reinhard Schulz sind Mangelware, auch die altbekannten Orte, wo man über neue Musik publizieren kann, sind immer seltener auf den Landkarten des Kulturlebens zu finden. Der Intendant des Klangforum Wien, Sven Hartberger, merkt dazu an:
Es ist doch der Befund so, dass die Tageszeitungen halt immer weniger Raum der Musik und vor allen Dingen der neuen Musik geben. Diese Tendenz gibt's. Da sind die, denke ich, die Publizisten aufgerufen, etwas daran zu ändern.
In einem seiner letzten Texte setzte sich Reinhard Schulz mit dem Elend der Musikkritik unter dem Titel »Symptome der Verarmung« auseinander. Er macht für die gegenwärtigen Probleme nicht nur die Medien verantwortlich, sondern auch die veränderte Haltung der Kritiker selbst.
Es ist ein Bruch, den wir überall in den Feuilletons beobachten können. Besprechungen von Musik finden sich meist nur noch am Rande. Mit Ausnahme der Opernkritik, die aber in erster Linie Inszenierungskritik ist, neben ein paar flüchtigen Anmerkungen zur Qualität von Orchester und Sängern. Zusammenhängen dürfte dies mit dem Antritt einer neuen Kritikergeneration, in der Ereignisjournalismus höher eingeschätzt wird als Sachjournalismus. Event und Lifestyle spielen die maßgebliche Rolle. Es steht zu befürchten, dass ein profundes, kritisches Betrachten musikalischer Entwicklungen zur Randexistenz verkümmert.
Es greift alles ineinander. Die neue Kritikergeneration, die Schulz hier ins Gebet nimmt, scheint ja insgesamt nur besser an die aktuelle Mediensituation angepasst zu sein. Sie liefert, was gewünscht wird, und umgekehrt wird immer mehr gewünscht, was sich ausliefern lässt. Daraus folgt insgesamt eine Talfahrt, und immer mehr Personen und Institutionen steigen in das Gefährt ein, das sich beschleunigend dem bloßen Larifari in der Berichterstattung annähert. Robert Höldrich, der Vizerektor der Kunstuniversität Graz, beobachtet diese Entwicklung mit Besorgnis.
Wir sind sicherlich im Bereich der Kulturpublizistik und vielleicht überhaupt im Kulturbereich immer stärker in einer Situation des Prekariats. Wir sehen in Österreich vielleicht noch gar nicht so stark wie in anderen Ländern ein Zurückfahren der Kulturbudgets. Wir sehen, dass die Medien, die die Zeit und den Platz einräumen einer tiefgehenden Reflexion, dass diese Medien eher im Abnehmen sind. Meist ist nur mehr Platz für eine Musikkritik, die da lautet, hat stattgefunden, und dann Like oder Dislike. Genau das ist, diese Form von Verflachung wollen wir nicht haben.
So schließt sich der Kreis in einer Art totaler Selbstbestätigung. Ein Zirkel, vielleicht doch eher ein Teufelskreis, der das Musikleben und damit auch die Musikpublizistik, speziell auch im Bereich der neuen Musik, beschädigen wird, wenn man nichts dagegen unternimmt. Lothar Knessel zur Frage, ob es heute, nach Reinhard Schulz, ein Defizit im Bereich der Musikpublizistik gibt.
Jetzt ja, ein enormes. Also es ist grauenhaft, einfach gesagt. Es ist kaum jemand, der erstens die Vorauskenntnis hat. Es wird immer oberflächlicher alles. Und es gibt dann andererseits auch wieder kaum eine Zeitung, die in das Feuilleton wirklich genügend Zeit und Raum investiert und sagt, das ziehen wir durch. Es ist nämlich meine Beobachtung von den verschiedensten Zeitungen jene, dass es völlig egal ist, ob das Feuilleton gut und ausführlich oder schlecht und klein gemacht wird, das verändert nicht die Auflage. Man kann also unbeschadet ein sehr ordentliches, niveauvolles Feuilleton mit den entsprechenden Leuten durchziehen. Und man muss nicht von vornherein schon heruntergehen, bevor überhaupt die Leser heruntergegangen sind.
Auf solche Selbstheilungskräfte, die sich aus der Logik der Medien ergeben könnten, kann man sich freilich nicht verlassen. Das ist die Stelle, an der die Konzeption des Reinhard-Schulz-Preises für zeitgenössische Musikpublizistik ansetzt. Neben einem Preisgeld von 3.000 Euro soll vor allem dafür Sorge getragen werden, dass der Preisträger in die Welt der neuen Musik tief und weit gefächert einsteigen kann. Eine Art Netzwerk für zeitgenössische Musikpublizistik gehört zu den Zielen der Konzeption des Preises. Einer der Partner des Preises ist die Neue Musikzeitung. Chefredakteur Andreas Kolb über die Motivation, sich beim Reinhard-Schulz-Preis zu engagieren, und über den eigentlichen Sinn dieses Preises.
3.000 Euro ist nichts, wo man von den Zinsen leben kann. Aber es ist für einen Mensch zwischen, ja, wann beginnt man zu schreiben, zwischen, sagen wir mal, 20 und 32 ein schönes Stück Geld. Interessanter ist sicher die Vernetzung mit den Zirkeln der neuen Musik und auch der Musikpublizistik, die dadurch erreicht wird. Man kann Programmhefte betexten fürs Münchner Kammerorchester, man kann Lectures halten beim Musikprotokoll in Graz, man kann in der neuen Musikzeitung Fotos, Kritiken oder Artikel unterbringen. All das ist sozusagen auch das Preisgeld und das ist kein Papiergeld, sondern das ist Mitreden, Mitschreiben im Konzert eben der Musikkritik.
Die über die Preisvergabe zu entscheiden hatte, setzte sich aus 7 Personen zusammen, die in keinerlei direkten Beziehungen zu den Partnern stehen. Gesucht wurde ein Musikpublizist oder eine Musikpublizistin, die zum Zeitpunkt des Ausschreibungstermins das 32. Lebensjahr nicht vollendet hatte. Eingereicht werden konnten Beiträge aus den Bereichen Print, Audio, Online und Film, respektive Fernsehen. Schwer zu sagen, ob man eine Teilnehmerzahl von 20 als hoch oder niedrig erachten muss. Natürlich ist die Zahl nicht unwichtig, denn ein hohes Niveau in der Qualität der Musikpublizistik ist ebenso entscheidend wie die Vielfalt der Herangehensweisen und die Streuung über die Szene. Erhalten konnte den Preis dennoch nur eine Person. In der Jury hatte jeder seine Favoriten, schlussendlich konnte man sich jedoch auf einen Preisträger einigen. Der Juryvorsitzende Wolf Löckle in seiner Laudatio.
Auf Patrick Hahn konnten wir uns aus Überzeugung verständigen. Seine profunde Offenheit neuen Inhalten und Medien gegenüber, die keineswegs irgendein Anything Goes zum Fundament hat, kann beispielgebend wirken. Die kenntnisreiche Ideologiefreiheit beim Verfertigen seiner analysierenden und wertenden Gedanken übt einen Sog aus. Die tiefe, ernste, leicht lesbare Sprache bringt den der Freude darüber innewohnenden Erkenntnisgewinn ans Tageslicht. Wie viel Arbeit ein leicht lesbarer Artikel macht, der trotzdem nicht leicht gewichtig daherkommt, das kann nur der in echt ermessen, der diesen Weg der Leiden aus eigenem Erleben und Erfahren bestens kennt. Wenn also einer die Angelegenheiten der Musik so scheinbar leicht, das Leichte ist bekanntlich das Schwerste und nicht nur Mozart wusste das, wenn einer das also so leicht und transparent und verantwortungsvoll und lustvoll, so fantasievoll, spannend und in sich stimmig und musikalisch vor Augen und in die Hirne bringt, dann hat er den Preis wahrhaft verdient. Herzlichen Glückwunsch an Patrick Hahn.
Ich fühle mich total gebauchpinselt. Es ist aber einerseits natürlich eine schöne Auszeichnung, aber zum anderen ist es ja vor allen Dingen eine Arbeitsaufforderung. Ich bin ja jetzt in Schwaben zu Hause und da weiß ich, dass der Weg zur Seligkeit über die Arbeit führt. Und da so viele Leute jetzt mit hier im Boot sind, die jetzt alle Texte von mir wollen, und ich habe schon vorhin versprochen, dass ich allen zusagen werde, fühle ich mich geschmeichelt und habe aber schon ein bisschen Angst vor den vielen leichten Worten, die ich jetzt in so kurzer Zeit schreiben muss.
Viel geschrieben und gemacht hat Patrick Hahn auch schon zuvor.
Er ist kein Unbekannter mehr. Eine große Anzahl von Rundfunkbeiträgen für den Westdeutschen Rundfunk und den Südwestrundfunk stehen ebenso auf der Habenseite wie Kritiken in unterschiedlichen Zeitungen und Magazinen. Andreas Kolb von der Neuen Musikzeitung über den Preisträger Patrick Hahn und die Entscheidung der Jury.
Er ist natürlich ein würdiger Preisträger. Er ist der erste Preisträger des Reinhard-Schulz-Preises. Und da weiß man noch nicht genau, wie das Profil dieses Preises ist. Für die einen war er sozusagen schon so etabliert, der ist ja schon im Geschäft. Für die anderen war er vielleicht noch, ja, wenn man das aus der Sicht der Neuen Zürcher Zeitung sieht und so weiter, ein Beginner. Ich glaube, dass die Jury sich ganz gut entschieden hat und freue mich sehr für ihn.
Ein Eldorado für Subkulturen soll das Internet nach wie vor sein. Begibt man sich jedoch auf die Suche nach Musikinhalten, so gelangt die Suche schnell an ein Ende oder wieder direkt an den Warenkorb. Die Revolution des Internets lag bislang kaum in einer Erneuerung der Inhalte. Das Umstürzlerische liegt in der Art, sie wahrnehmen zu können.
Patrick Hahn. Geboren in Zürich, verbrachte seine Kindheit und Jugendzeit in Hagen und zog dann zum Studium der Musikwissenschaften, Philosophie, der deutschen Sprache und Literatur nach Köln, wo er sich langsam aber stetig in mannigfache Szenen eingearbeitet hatte.
Hallihallo, wir verbringen Lebenszeit in Konzertsälen. Wir trennen uns von unseren Familien, von unseren Freunden, machen abstruse Reisen, um irgendwelche Musik, von der wir noch nicht mal wissen, ob sie toll wird, in Turnhallen zu hören oder in irgendwelchen Gemeindehallen, die meistens auch noch eine furchtbare Akustik haben oder so. Man kann das wirklich nicht als hedonistisch bezeichnen, was man macht, wenn man sich mit neuer Musik beschäftigt. Das ist ziemlich trockenes Brot häufig. Man macht das eben aus einer Liebe und aus einer Neugier zu dieser Welt, die einem Welten eröffnen kann.
Gegenwärtig arbeitet Patrick Hahn als Dramaturg für Oper und Konzert an der Stuttgarter Oper, hat die Seiten gewechselt.
Ja, deswegen lege ich auch Wert darauf, dass dieser Preis für zeitgenössische Musikpublizistik ausgelobt worden ist. Ich kann als Kritiker im Grunde nicht mehr arbeiten, weil ich ja jetzt selbst auch veranstalte oder zumindest an Veranstaltungen mitwirke. Daher kann ich nicht mehr so viel wertend unterwegs sein, aber der große Teil der zeitgenössischen Musikpublizistik ist ja sowieso in der vermittelnden Arbeit davor und danach. Kritiker, die sich heute immer noch einzig und allein als Türhüter zur Musikgeschichte verstehen, die sind meiner Meinung nach schief gewickelt, weil der Kritiker hat heute auch eine wahnsinnig wichtige vermittelnde Funktion. Das meiste Wissen, was wir über die Vergangenheit haben, haben wir doch aus Musikkritiken, wenn nicht gerade aus Vorworten von Partituren oder dergleichen. Insofern müssen wir uns einfach dessen bewusst sein, dass gerade in einer Zeit, wo wir immer weniger Platz haben zu schreiben, dass wir da auch umso genauer schauen, wie wir diese Musik, die wir alle lieben, an den Mann und an die Frau bringen.
Seine Aufgabe als Musikpublizist und Kritiker sieht er sowohl selbstkritisch wie produktiv. Kritik, die Biografie zerstörend wäre, kommt für Hahn nicht in Frage. Darüber hinaus warnt er vor einem Missbrauch der Musikkritik durch die Kritiker.
Aber wie viele Kritiker vernichten auch wirklich Neugier auf etwas, indem sie vermeintlich ihre objektive Meinung kundtun? Auch da geht es darum, dass man, glaube ich, immer so schreibt, nicht, dass man nicht nur einem Interpreten oder einem Komponisten in die Augen schauen kann, sondern dass man auch letztlich der Kunst, der man seine Arbeit überhaupt verdankt, auch in die Augen schauen kann. Weil letztlich schreiben wir alle natürlich auch an der neuen Musik mit. Wir schreiben daran mit, dass wir ein Interesse für neue Musik wecken können, dass es überhaupt Menschen, die vielleicht noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind, sich auch für etwas interessieren.
Das klingt schon eher nach alter Hase als nach Nachwuchs. In der Tat wirkt Patrick Hahn auf eine herzliche Weise den Dingen und Menschen zugewandt. Da steht er auf der Bühne mit Jackett, offenem Hemd, Stoffhose und roten Turnschuhen, aber immer mit Haltung und freundlich lächelnd, souverän und motivationsfreudig. Seinen ersten mit dem Schulzpreis verbundenen Auftrag erfüllte er direkt am Tag nach der Preisverleihung. Das Musikprotokoll im steirischen Herbst hat ihn mit einer Micro-Lecture zum Thema Enharmonie beauftragt. Patrick Hahn brannte ein irrwitzig kapriolenschlagendes sprachliches Feuerwerk ab. Hier bewies sich nachdrücklich, dass Musik oder musikalische Fragen zur Sprache zu bringen für ihn auch heißt, als Musikpublizist selbst kreativer zu sein. Genauso andere zu überraschen, wie man selbst überrascht werden will. Da darf die Vorlesung durchaus selbst zu einer Performance werden.
War da was war es, war da was, es war da, dis war da, dis war es, es war dis, askis zeichnet, war. Dass Verwechslung ausgeschlossen ist, beweist auch eine Kurzgeschichte von Thomas Bernhard. In seiner Erzählung vom Stimmenimitator auf dem Kahlenberg imitierte dieser vollkommen andere oder mehr oder weniger berühmte Stimmen als von der chirurgischen Gesellschaft. Wir dürfen auch Wünsche äußern, die uns der Stimmenimitator bereitwilligst erfüllte. Als wir ihm jedoch den Vorschlag gemacht hatten, er solle am Ende seine eigene Stimme imitieren, sagte er, das könne er nicht. Ich ist eben immer ein anderer. War das, was war, war, war? Das, was da da war, war das, was, was war, war, war da was? War das, was war da? War das, das, was war da? War da da, was da war? Da war da, das Wahre war da. Ein Anagramm von Enharmonik lautet Ohrenkamin des Wortes.
Das Leben eines heute agierenden jungen Musikpublizisten sieht jedoch in vielem allein schon technisch anders aus, als es sich zu Zeiten von Reinhard Schulz noch darstellte. Aktueller zeitgenössischer Musikpublizistik wird vielleicht in Zukunft vor allem die Aufgabe zukommen, in der zunehmenden Medienvielfalt Wege durch das dichter werdende Dickicht zu weisen und nicht bloß einfach aufzuzählen, was stattgefunden hat. Sven Hartberger.
Also ich glaube nicht, dass es heute die Aufgabe eines jungen Publizisten ist, sich im Bestehenden umzusehen und darin irgendeinen Platz anzustreben oder einzunehmen. Es sei denn, diese jungen Leute sind zufrieden mit dem, was sie vorfinden, was ich nicht hoffen möchte. Ich denke, es werden sich wiederum Einzelne finden, wie der Reinhard Schulz, die selbst formulieren, worum es geht und worum es zu gehen hat. Und dafür finde ich eben diesen Preis einen sehr, sehr schönen Ansatzpunkt.
Sven Hartbergers Plädoyer für den Erhalt einer autonomen Kunst- und Musikkritik entspricht der Gedanke, der dem Reinhard-Schulz-Preis zugrunde liegt. Es geht nicht um eine Anpassung an das mediale System, sondern seine produktive und kreative Durchdringung. Der Preis soll mithelfen, aus Möglichkeiten Realitäten werden zu lassen. Das kann man nicht verordnen. Dafür müssen sich Personen finden, die dieses Risiko mitgehen. Die Möglichkeiten dafür sind, so Wolf Löckle, immer noch da.
Es hängt allgemein gesehen, wie immer und wie in allen Institutionen, von den Einzelpersonen ab. Wenn eine Institution nur aus angepassten Zeitgenossen besteht, die alle nichts anderes als den Mainstream im Sinn haben und möglichst kein einziges Sandkorn im Getriebe haben wollen, dann wird das Produkt so sein, wie es an vielen Stellen ist. Das wird langweilig aus dem Äther quellen und dümpelt halt im Fall der Fälle bei niedrigen Quoten, die heute mehr oder weniger über allem stehen, so durch den Äther dahin. Wenn einer wirklich Mut hat und wenn einer wirklich Bock hat und wenn einer wirklich was bewegen will, dann denke ich, ist auch heute noch im öffentlich-rechtlichen Betrieb jedenfalls sehr viel möglich. Und dazu sollte man die Menschen motivieren. Und dazu ist letzten Endes auch der Reinhard-Schulz-Preis gedacht. Von einer anderen Seite her Mut zur Qualität, Mut zum Mut, Mut zum Infragestellen. Also all diese Tugenden, die so negativ klingen, die aber eigentlich das Salz in der Suppe der Kreativität sind, um das alles zu fördern.
Die Art und Weise, wie Patrick Hahn die Dinge angeht und mit welchem Enthusiasmus er dabei ist, ist ansteckend, wie es die neue Musik ist.
Das ist eine Art Strudel, ein Mahlstrom, der ihn hineinzieht und wo man sich einfach nicht wehren darf, hinabgezogen zu werden und ab und zu eben Flaschenpost nach oben zu schicken.